Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. In Taiwan ist die Dämmerung noch nicht angebrochen, aber sowohl die taiwanesische Präsidentin wie Nancy Pelosi sind bevorbereitet auf Gespräche, die am Morgen in Taipeh stattfinden sollen. Wie die Menschen auf der Insel mit den Drohgesten aus China umgehen, darüber spreche ich mit dem in Taiwan lebenden Sinologen und Schriftsteller Stefan Thome. Bevor Warten auf Bojangles am Donnerstag in die Kinos kommt, erzählen wir die Geschichte hinter dem Film. Und später schauen wir nach Bautzen, wo der deutsche Theaterregisseur Georg Genou eine Bürgerbühne für alle schafft. Wenn hochrangige Politikerinnen oder Politiker nach Taiwan reisen wollen, ohne vorher Peking um Erlaubnis zu fragen, quittiert die chinesische Führung das mit Drohgebärden. Als bekannt wurde, dass die Sprecherin des Repräsentantenhauses der USA nach Taipeh fliegen wolle, sagte Staats- und Parteichef Xi Jinping, diejenigen, die mit dem Feuer spielen, werden daran zugrunde gehen. Die Internetseite der taiwanischen Regierung wurde heute vermutlich durch eine Cyberattacke lahmgelegt. Chinesische Kampfflugzeuge haben den Meeresweg der Taiwanstraße überflogen und eine sogenannte Mittellinie, eine Art Puffer, mehrmals berührt. Am späten Nachmittag ist Nancy Pelosi aber tatsächlich in Taiwan gelandet und schon droht die Volksrepublik mit gezielten militärischen Aktionen. Der Sinologe und Schriftsteller Stefan Thome hat in verschiedenen Ländern Ostasiens gearbeitet. Seit längerer Zeit lebt er in Taipeh. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Guten Abend, Herr Thome.
Schönen guten Abend.
Die Vereinigten Staaten wollen im pazifischen Raum das bleiben, was sie seit 1945 sind, eine Ordnungsmacht. Finden Sie es richtig, dass Nancy Pelosi sich nicht von den Warnungen aus Peking und auch aus Moskau beeindrucken lassen hat?
Das finde ich grundsätzlich richtig. Die USA sind ein souveräner Staat. Sie machen ihre eigene Außenpolitik. Und wenn sie ihre Vertreter oder Vertreterinnen in andere Länder schicken, dann müssen sie dafür niemanden um Erlaubnis fragen. Ob es klug ist, das Ganze jetzt zu machen und damit diese Spannungen mit der Volksrepublik zu provozieren, ist wieder eine andere Frage. Ich denke, das hat sehr viel damit zu tun, dass in den USA im Herbst die Midterms, die Wahlen anstehen. Und dieser Besuch richtet sich einerseits an das taiwanische Volk als Zeichen der Unterstützung, aber es ist eben auch ein Zeichen nach innen. Wir bleiben im Pazifik präsent und wir lassen uns von China nicht beeindrucken. Das richtet sich auch an das Publikum zu Hause.
Wie nimmt denn, Herr Thome, die Bevölkerung auf der Insel die Besuche ausländischer Politiker, Politikerinnen wahr?
Grundsätzlich positiv. Taiwan leidet ja darunter, dass es politisch so isoliert ist. Wenige Länder haben noch diplomatische Beziehungen mit Taiwan. Das heißt, es gibt wenig Möglichkeiten für das Land, sich international zu präsentieren, zu zeigen, so etwas wie außenpolitische Beziehungen zu anderen Ländern zu pflegen. Das muss immer durch irgendwelche informellen Kanäle erfolgen. Natürlich sind die USA der wichtigste Verbündete, eine Art militärische Schutzmacht für Taiwan. Und dass die dann eine so hochrangige Politikerin dorthin schicken, die Amerikaner, das wird grundsätzlich beim allergrößten Teil der Bevölkerung sehr begrüßt.
Wie Wladimir Putin bemüht die chinesische Führung ja auch die Geschichte bzw. die Zusammengehörigkeit der Völker, um eine Annexion zu begründen oder vorzubereiten. Russland und China werfen den USA vor, zu provozieren. Wie groß ist die Furcht in Taiwan vor einer Annexion?
Das ist sehr schwer zu sagen. Also äußerlich herrscht eine große Gelassenheit. Man lebt mit diesen Kriegsdrohungen aus Peking schon seit über 70 Jahren, also seit sich in den 40er Jahren diese beiden Länder getrennt und sozusagen zwei getrennte politische Entitäten gebildet haben, gab es immer wieder diese Kriegsdrohungen, mal lauter, mal leiser. Für die meisten Menschen in Taiwan ist das so eine Art Hintergrundgeräusch, dass sie die meiste Zeit einfach überhören. Aber als zum Beispiel im Februar Russland die Ukraine überfallen hat, da hat das plötzlich ein sehr, sehr starkes Echo ausgelöst. Und ich glaube, das war motiviert von dieser schockartigen Einsicht. Naja, sowas könnte uns eben in absehbarer Zeit auch passieren. Also es gibt eine oberflächliche Gelassenheit und darunter doch relativ tief sitzende Ängste, die sich dann bei solchen plötzlichen Ereignissen zeigen und ja, in so eine Furcht vor einem unmittelbar bevorstehenden Militärschlag umschlagen. Dass der jetzt unmittelbar bevorsteht, glaube ich nicht. Das ist jetzt eine Krise, das schlägt jetzt hohe Wellen. Aber insgesamt muss man sagen, steigt für Taiwan die Bedrohung. Sie haben es am Anfang gesagt, die USA sind die Ordnungsmacht Nummer eins im pazifischen Raum und diesen Rang will China den USA streitig machen. Sie wollen die Ordnungsmacht Nummer eins dort sein. Und Taiwan ist der Punkt, auf den sich diese ganze Auseinandersetzung der beiden Supermächte fokussiert.
Bereiten sich Menschen denn auf eine kriegerische Intervention vor?
Also gewisse Übungen, Katastrophenübungen und so weiter, die gehören in Taiwan seit sehr langer Zeit zum Alltag. Als es jetzt den angesprochenen Überfall Russlands auf die Ukraine gab, da sprang plötzlich die Nachfrage nach solchen Kursen in die Höhe, wo sich Zivilisten fortbilden lassen können in bestimmten Kenntnissen, zum Beispiel der Erstversorgung von Verwundeten. Inzwischen hat sich das auch wieder ein bisschen normalisiert. Das meinte ich eben mit diesen kurzzeitigen Ausschlägen, wo sich die tiefsitzende Angst eben doch zeigt. Also ich glaube, es wird den Menschen eben mehr und mehr bewusst, diese Gefahr besteht und unter dem Präsidenten Xi Jinping wird den Menschen klar, dass die Gefahr kontinuierlich steigt, in dem Maße auch, in dem China militärisch aufrüstet. Das Land hat noch nicht so das sozusagen richtig den Schalter umgelegt, sich auf den Ernstfall wirklich vorzubereiten, weil man ja auch nicht weiß, ob er kommt und wenn ja, wann er kommt. Aber insgesamt, glaube ich, gibt es so ein steigendes Level an Befürchtungen und einem Bewusstsein davon, wie prekär und wie gefährdet die Situation Taiwans ist.
Und kann man sich ja vorstellen, dass so eine doch latente Bedrohung, die schon lange besteht, eine kollektive Psyche verändert. Was können Sie da beobachten?
Das ist sehr schwer zu sagen, so ein ganzes Volk sozusagen auf die Couch zu legen und zu analysieren. Natürlich gibt es da sehr viele unterschiedliche Haltungen, aber das Ganze ist eben ein sehr emotionales Thema. Die Leute fühlen sich durch diese ständige Bedrohung ja einerseits bedroht, aber eben auch sozusagen herabgewürdigt. Warum dürfen wir nicht sein, wer wir sein wollen? Warum dürfen wir nicht unser demokratisches, freies Gemeinwesen, das wir uns ja auch bitter erstritten haben? Taiwan war ja sehr, sehr lange Zeit eine Diktatur und ist eine junge Demokratie, 1996 die ersten freien Präsidentschaftswahlen. Das betrachten die Leute als eine große Errungenschaft, darauf sind sie stolz. Ja, dass man sich dafür immer wieder so von Pekinger Seite vorwerfen lassen muss, man sei irgendwie einem chinesischen Volksgeist oder so etwas untreu, das verstehen vor allen Dingen viele jüngere Leute gar nicht, weil sie sagen, was haben wir denn bitte mit China überhaupt zu tun? Wir haben hier unser eigenes Land und unsere eigene Gesellschaft. Man möchte eigentlich in Ruhe gelassen werden und in friedlicher Nachbarschaft mit China leben. Dass man jetzt von der Kommunistischen Partei so eingespannt wird in ihre eigenen großen Pläne von der Wiederauferstehung des chinesischen Volkes, vom chinesischen Traum, der dort jetzt immer propagiert wird, das empfinden die Leute einfach als eine tiefe Missachtung ihrer eigenen Bedürfnisse. Sie werden schlicht und ergreifend nicht gefragt.
Sie hatten, Herr Thurme, gesagt, dass ja weniger als 2 Dutzend Staaten diplomatische Beziehungen zu Taiwan haben. Wäre es richtig, Taiwan international stärker anzusprechen und einzubinden durch den Austausch von Wissenschaftlern und Kulturschaffenden?
Das wäre unbedingt wünschbar und richtig. Und im Moment habe ich das Gefühl, zum Beispiel in der Europäischen Union dreht sich der Wind ein bisschen. Man ist zwar immer noch von China wirtschaftlich abhängig vom chinesischen Markt, aber man stellt eben fest, dass die jahrelang gehegte Hoffnung, dass sich China irgendwann öffnen würde, dass diese Hoffnung einfach sich nicht erfüllen wird auf absehbare Zeit. Und dann stellt man natürlich fest, dass man da Taiwan, eine kulturell auch in gewisser Weise chinesische Insel, einen chinesischen Staat hat, der ganz anders aufgestellt ist und der unsere Werte vertritt und der sehr darauf erpicht ist, auf allen möglichen Ebenen, kulturell, wissenschaftlich, durch Städtepartnerschaften und so weiter, mit dem Westen, auch gerade mit Europa, mit der EU zusammenzuarbeiten. Und da tut sich einiges. Auch das beobachtet Peking natürlich misstrauisch. Und Beispiel Litauen haben wir es kürzlich gesehen, dass auch da die Reaktionen bisweilen sehr heftig sind. Aber das ist etwas, worauf Taiwan setzt und wo ich finde, dass wir darauf reagieren sollten und eben unterhalb der Ebene staatlicher Anerkennung versuchen sollten, Taiwan möglichst stark sichtbar zu machen, international einzubinden. Vor allen Dingen, indem man Taiwan den Beobachterstatus in der Weltgesundheitsorganisation wieder zurückgibt. Den hatte das Land mal. Peking hat dafür gesorgt, dass es den verliert. Und wir wissen jetzt in Zeiten der Pandemie, dass das ein Irrsinn ist und dass das Know-how in dieser Richtung in Taiwan sehr ausgeprägt ist und dass wir davon profitieren könnten. wenn Taiwan da stärker eingebunden wird.
Sie haben, Herr Thome, als Sinologe geforscht, aber Sie schreiben seit auch schon einer ganzen Weile Romane, für die Sie sehr angesehene Preise bekommen haben. Ihr jüngster Roman Pflaumenregen spielt an der Nordküste Taiwans. Die Kolonisierung durch Japan und dann China ist das Thema. Was bindet Sie an dieses Land?
Ja, mittlerweile habe ich ein Viertel meines Lebens dort verbracht. Zuerst in den 90er Jahren bin ich als Student dorthin gefahren. Nach der Promotion in Deutschland habe ich 6 Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter dort gearbeitet, meinen ersten Roman auch dort geschrieben. Fast alle meine Romane bisher größtenteils in Taiwan geschrieben. Seit 2 Jahren bin ich mit einer Taiwanerin verheiratet und nenne die Insel meine zweite Heimat. Also mich verbindet sehr, sehr viel damit. Und ich bin zwar jetzt gerade in Deutschland, aber am Freitag fliege ich wieder zurück. Also die Insel ist mir ans Herz gewachsen und deshalb ist mir natürlich auch das Schicksal Taiwans politisch keineswegs gleichgültig.
Der Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan war Anlass für ein Gespräch mit dem in Taipeh lebenden Schriftsteller und Sinologen Stefan Thome. Herr Thome, vielen Dank dafür.
Ich bedanke mich.
Die Documenta Geschäftsleitung hat zwar ein Gremium eingesetzt, das sie bei der Prüfung von ausgestellten Werken auf einen möglichen antisemitischen Gehalt beraten soll, aber sie besteht zugleich darauf, dass Juan Grupa, das künstlerisch leitende Kollektiv der Documenta, das letzte Wort behält. Wie offen und dialoginteressiert sich Juan Grupa verhält, das wird sich bald zeigen müssen. Die nachvollziehbare Empörung über antisemitische Klischees hat Berichte über den künstlerischen Ertrag der Documenta 15 in jedem Fall seit ihrem Beginn zurückgedrängt. Das Kuratorenteam Juan Grupa unterscheidet nicht zwischen Ländern, es konzentriert sich allein auf Kollektive. Aber Peter B. Schumann hat in Kassel dennoch Kunst aus 4 lateinamerikanischen Staaten aufgespürt.
Ein Feld inmitten einer Industriebrache. Bunte Spruchbänder flattern im Wind. Ihre spanischsprachigen Aufschriften sind kaum zu lesen. Ich entziffere Orgel der Bärtigen oder die Netzwerke vergrößern den Platz. Bespielen und bewohnen wir ihn. Serigrafistas Queer, queere Siebdruckerinnen nennt sich die Gruppe aus Argentinien, die als Nichtgruppe bezeichnet werden möchte. Ihre Spezialität ist die Herstellung von Bannern und Plakaten im traditionellen Siebdruckverfahren. Das erfahre ich allerdings nur aus dem Katalog. Und dort steht auch, dass die Nichtgruppe hier noch einen einfachen Bau errichten will, dessen Form und Funktion sich ständig verändern wird in Reaktion auf die Aktivitäten und Bedürfnisse, die hier entstehen. Der Sinn des Projekts: kollektives Lernen und intersektionales Heilen. Wurde die Documenta nicht als Kunstausstellung annonciert? Ein Gewächshaus in der Karlsaue hat sich das kolumbianische Kollektiv Mas Arte, Mas Acción, mehr Kunst, mehr Aktion, angeeignet und einen Wald aus Klanglandschaften und von Käfern befallenem Holz geschaffen. Ich sehe einen riesigen Stoß übereinander getürmter Baumstämme inmitten des Raums und höre kaum verständliche Stimmen auf Spanisch, die offensichtlich zu Waldarbeitern und Bewohnern der betroffenen Waldregion gehören. In der Karlsaue und überhaupt in der ganzen Stadt hat die Gruppe Holzhocker verteilt. Sie will damit zum Verweilen anregen und Gespräche über soziale und Klimagerechtigkeit, über Extraktivismus und Probleme des Fortschritts in Gang setzen, steht im Katalog. Das ist wohl unter Aktion zu verstehen, denn die Kunst habe ich auch hier sehr vermisst, wie an vielen anderen Orten der Documenta. Doch vielleicht ist dies das große Missverständnis. Und es geht ja überhaupt um einen erweiterten Kunstbegriff, um Ars Vivendi, Lebenskunst. Bei den Attis Resistans, den Künstlern des Widerstands, habe ich endlich eindrucksvolle künstlerische Werke gefunden. Arte Povera. Denn das Kollektiv kommt aus Haiti, dem ärmsten Land der westlichen Welt, und arbeitet seine skulpturalen Objekte vorwiegend aus ärmlichen, vorgefundenen Materialien, aus metallenen Resten, Abfallholz und menschlichen Überbleibseln wie Knochen und Schädel. Der Tod grinst einen an, ein Verweis auf die ausufernde Gewalt in Haiti. In St. Kunigundis, einer katholischen Kirche im Zustand der Renovierung, haben die Künstler den Reigen ihrer figürlichen Geisterwesen und schaurigen Kriege aufgestellt. Es sind Assemblagen, in denen sie oft christliche Motive mit Voodoo-Elementen zu einer gespenstischen Einheit vermischen. An der Kirchendecke hängt eine große flächige Skulptur. Sie bildet das Straßengewirr um die Grand Rue in Port-au-Prince ab, dem Viertel, in dem die Künstler des Widerstands leben und den täglichen Horror verarbeiten. Filme zeigt INSTAR, das Institut für Artivismus Hannah Arendt aus Kuba. Und zwar nicht weniger als 150 Beiträge. Es ist der bisher umfangreichste Überblick über das alternative Kino der Insel, das in den letzten beiden Jahrzehnten unabhängig vom Staat entstanden ist. Überhaupt geht es in diesem Projekt auf der gesamten zweiten Ebene der Dokumentehalle um Kunst und Kultur als Akteur der soziopolitischen Veränderung Kubas, um Artivismus. Denn Tania Bruguera, die einflussreichste kubanische Gegenwartskünstlerin und Gründerin von INSTAR, verfolgt damit ein klares Ziel.
Viele kubanische Künstler und Künstlerinnen wurden zensiert und aus der offiziellen Geschichte eliminiert, weil sie nicht die offizielle Ideologie vertraten oder die Regierung kritisierten. Durch unsere Präsenz auf der Documenta wollen wir zeigen, dass wir, die wir offiziell als Nichtkünstler diffamiert werden, eine eigene Legitimität besitzen und dazu nicht das Kulturministerium oder den kubanischen Staat brauchen.
In 10 Programmen, die alle 10 Tage wechseln, hat Tania Bruguera ihr Projekt der unabhängigen Kultur eingeteilt. Ihre Vielfalt wird an Beispielen der Kunst, der Literatur, der Musik, des Theaters oder des Films dargestellt. Die zahlreichen begleitenden Vorträge und Diskussionen sollen auch keine Lebenshilfe liefern, sondern, wie das gesamte Projekt von INSTAR, das Bewusstsein für den kulturellen Widerstand in Kuba schärfen.
Peter Bischumann hat sich in Kassel angeschaut, was Künstler aus Lateinamerika bei der Documenta 15 präsentieren. Ausführlicher berichtet er über das unabhängige Kino auf Kuba am Samstagnachmittag in unserem Magazin Vollbild. Warten auf Bojangles, das ist der Titel einer französischen Bestseller-Verfilmung. In dieser Woche läuft er in deutschen Kinos an. Wovon der Film erzählt und ob seine Bildästhetik überzeugt, das besprechen wir morgen in Fazit. Heute widmen wir uns aber schon der Titelfigur des Films, denn hinter dem so schön klingenden, aber auch rätselhaften Namen Bojangles verbirgt sich eine Geschichte kultureller Austauschbewegungen und Zurücksetzungen. Matthias Dell hat sie für uns recherchiert.
Warten auf Bojangles fußt auf einer schönen Lüge. Der Film spielt in den 1950er Jahren, greift aber auf ein Lied zurück, das erst 1968 vom weißen Musiker Jerry Jeff Walker komponiert wurde. Mr. Bojangles, vielfach gecovert für die Filmversion von Marlon Williams. He jumps so high. He jumps so high. Im Film fragt der Sohn den Vater einmal, warum die Mutter immer wieder dieses eine Lied höre. Die Antwort? Weil es schöne Erinnerungen weckt. Die Frage ist nur, an wen? I met him in a cell in New Orleans. Der Mr. Bojangles aus dem Hit ist ein alter Tänzer mit kaputten Schuhen, der für ein paar Cent die Leute unterhält. Der in sogenannten Minstrel-Shows aufgetreten ist, mit denen sich über Schwarze lustig gemacht wurde. Der 2020 verstorbene Komponist will den Mann getroffen haben, in einem Gefängnis. Mit seinem berühmten Namensvetter habe dieser Bojangles aber nichts zu tun, beteuerte Walker. Das wäre Bill Bojangles Robinson. Ein schwarzer Step-Tänzer, geboren 1878 in Richmond, Virginia, gestorben mit 71 Jahren in New York. I started on the stage from Richmond, Virginia, when I was 4 years old, and I'm now 71. Erzählte der echte Bojangles in seinem letzten Fernsehauftritt. Bill Robinson war ein Star. Als er am 25. November 1949 nach kurzer Krankheit starb, säumte eine 500.000 Menschen die Straßen von New York. Die Kinder hatten schulfrei, die Prominenz der US-Unterhaltungsbranche kam zur Trauerfeier. Fernsehmoderator Ed Sullivan brachte die Popularität von Bill Robinson auf ein einfaches Bild. Im Krankenhaus hätten den Entertainer Briefe erreicht, in deren Adressfeld lediglich stand: Bojangles, New York. Über Herkunft und Bedeutung des Spitznamens gibt es verschiedene Versionen. Eine besagt, dass es sich um den falsch ausgesprochenen Namen eines Herrn Bujasson handeln soll, dem der kleine Bill einen Hut geklaut hatte aus dem Geschäft. Robinsons Eltern starben früh. Schon als Kind tanzte er, erst für Kleingeld auf der Straße, später in den durchs Land tourenden Vaudeville-Shows, einem Revue-Theater, das dem Musical vorausging. Mit 50 gelang ihm der Durchbruch am Broadway. Er trat im legendären Cotton Club auf. In Hollywood feierte Robinson Erfolge mit dem weißen Kinderstar Shirley Temple.
I want to do that too.
All right. Are you ready?
Yep.
Come on.
Wohlstand und Prominenz schützten Bill Robinson nicht vor rassistischen Demütigungen. Während die weißen Kollegen auf Tour in den besten Hotels abstiegen und Personenfahrstühle benutzten, blieben für Künstler wie Robinson der Güteraufzug und lausige Privatunterkünfte. Wegen seiner Rollen als erwachsener Diener an der Seite von Shirley Temple wurde Bojangles auch als Onkel Tom kritisiert. Dabei kämpfte Robinson zeitlebens für seine Rechte. In kleinen Schritten. Er verweigerte in den Minstrel-Shows das Blackfacing, mit dem sich auch schwarze Figuren lächerlich machen sollten. Er stattete seine Filmcharaktere mit Würde aus, engagierte sich in schwarzen Gewerkschaften, trat bei tausenden Benefizabenden auf und verteilte einen Großteil seines Vermögens an arme Leute aus der Community. Bill Robinson ist trotzdem in Vergessenheit geraten. Eine einfache Rechnung. Der weiße Fred Astaire, Schüler und Freund Robinsons, bekam mehr Hauptrollen in mehr Filmen, Macht, mehr Kritiken, mehr Publikum, mehr Nachruhm. So potenziert sich Diskriminierung. Die Zurücksetzung zeigt sich auch an Mr. Bojangles, dem Hit, der Motive aus Robinsons Leben ins Melancholische verallgemeinert. Bei einem weißen Star wäre das undenkbar. Ein, sagen wir, Lied über einen singenden Elvis, der aber nicht der King of Rock'n'Roll sein soll?
This song.
Andererseits,
I could not do a show without including this song.
Ist eine der bekanntesten Coverversionen von Mr. Bojangles, die von Sammy Davis Jr.
It's very special to me.
Bill Robinson war für den 1990 gestorbenen Entertainer jemand Besonderes. Ein Idol, mit dem er als Kind noch getanzt hatte. Ein Mann, der ihm den Weg auf die Bühnen bereitet hatte, auf den er nun an Bill Robinson erinnern konnte. An den wahren Mr. Bojangles.
Applaus für Sammy Davis Jr. Matthias Dell hat uns die Geschichte des Stepptänzers Bill Robinson erzählt, der 1949 mit 71 Jahren in New York starb und als Bojangles in Erinnerung blieb.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen von Oliver Thoma.
Das Leibniz-Institut für deutsche Sprache plädiert für Toleranz beim Thema Gendern. Die wissenschaftliche Einrichtung erklärte heute in Mannheim, weder solle eine Form des Genderns verpflichtend sein, noch solle der Wunsch nach sprachlicher Geschlechtergerechtigkeit als ideologisch abgetan werden. Sprachliche Freiheit solle ein hohes Gut sein. Die Forderung, der öffentlich-rechtliche Rundfunk müsse das Gendern unterlassen, laufe diesem Freiheitsgedanken zuwider, so das Leibniz-Institut. Sprache sei kein statisches Gebilde, es gebe sehr gute Gründe, den traditionellen Sprachgebrauch in Frage zu stellen. Es gebe nicht die eine richtige Form des Umgangs. Dass es unterschiedliche Positionen gebe, sei selbstverständlich und durchaus zu begrüßen. Die Festrede für den Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, den ukrainischen Schriftsteller Serhii Zhadan, hält die Autorin Sascha Mariana Salzmann. Das teilte der Börsenverein des deutschen Buchhandels mit. Salzmann wurde 1985 im russischen Wolgograd geboren und kam als 10-Jährige nach Deutschland. 2017 veröffentlichte sie ihren Debütroman »Außer sich«. In eigenen Werken bezieht sich Salzmann immer wieder auf die Texte von Zhadan. Die Auszeichnung für ihn, mit Salzmanns Laudatio, wird während der Frankfurter Buchmesse am 23. Oktober in der Paulskirche verliehen. In Berlin-Kreuzberg wird ein Platz nach dem vor rund 26 Jahren gestorbenen Musiker Rio Reiser benannt. Der Heinrichplatz an der Oranienstraße heißt künftig Rio-Reiser-Platz. Nach Einsprüchen gegen das Vorhaben seien die Fristen für Klagen beim Verwaltungsgericht verstrichen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presseagentur. Die Ehrung von Reiser mit der Umbenennung des Platzes sei nun möglich. Mit der Einweihung am 21. August feiere man die symbolische Rückkehr von Rio Reiser in einen Bezirk, in dem er viele Jahre zu Hause gewesen sei, sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Sie war jahrelang Managerin von Reisers Band Tonsteine Scherben. Reisers Kreuzberger Zeit sei eine kreative, aber auch schwierige gewesen, so Roth. Es sei seine politische Überzeugung gewesen, sich offen und selbstbewusst zur eigenen Homosexualität zu bekennen. Der gestern bei der Bayreuther Walküre-Premiere verunglückte Sänger Tomasz Konieczny ist auf dem Weg der Besserung. Die Bayreuther Festspiele teilten heute mit, er werde bei der Siegfried-Premiere morgen wie geplant singen. Gestern hatte sich Konieczny in der Rolle des Wotan so schwer verletzt, dass er nach dem zweiten Akt nicht weiter singen konnte. Passiert war das, als die Rückenlehne des Sessels abbrach, in den er sich fallen gelassen hatte. Für ihn ist dann im dritten Akt der Premiere Michael Kupfer-Radetzky eingesprungen.
Georg Genoux hat in Moskau an der Theaterakademie studiert, in der Stadt 5 Jahre lang das Josef-Beuys-Theater geleitet und in den letzten 20 Jahren mehr als 80 Bühnenprojekte in Russland, Bulgarien, der Ukraine und Deutschland realisiert. Aktuell ist er im sächsischen Bautzen engagiert als Direktor eines interkulturellen Zentrums, das nach dem griechischen Tragödiendichter Thespis benannt ist. Wie und mit wem Georg Genoux dort arbeitet, das interessiert uns. Schönen guten Abend, Herr Genoux.
Schönen guten Abend.
Lutz Hillmann, der Intendant des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters, hat Sie nach Bautzen geholt. Nun gibt es ja Leute in der Stadt, die Multikulturalität für etwas Zersetzendes halten und die anderen, die nicht mit allem einverstanden sind, was in Bautzen passiert, schnell hinterherrufen, sie sollten doch einfach gehen, abhauen. Aufmärsche rechter Schläger sind auch dokumentiert. Mit welchen Gefühlen sind Sie eigentlich in die Stadt gezogen?
Also ich glaube natürlich, dass jetzt von Bautzen ein Klischeebild ist, was Sie gerade aufgezählt haben, gibt es in vielen anderen deutschen Städten auch. Nur durch vielleicht 2 oder 3 sehr wirkungsreiche, schreckliche Sachen ist halt Bautzen in so eine Art Aufmerksamkeit Zwang gekommen, wo es darum geht, nur über das zu berichten. Ich sehe die Problematik überall in Deutschland. Deshalb, ich nehme sowas immer persönlich sehr bitter auf, weil ich bin in einem multikulturellen Ort in Ottensen in Hamburg aufgewachsen, wo das Schönste war, was man erleben konnte, dass so viele Kulturen aufeinandertreffen und daraus wieder ganz neue Kulturen entstehen. Aber ich sehe das nicht als Grundproblem von Bautzen.
Das Thespis-Zentrum gibt es seit 4 Jahren. Worin besteht für Sie die Aufgabe dieses Hauses?
Das Wichtigste ist, ganz viele Menschen sind ja besonders nach 2015 nach Deutschland gekommen, um zu fliehen, um hier Hilfe, Unterkunft vor Krieg, vor Gewalt, vor Terror, politischer Verfolgung zu bekommen, vor Armut. Und jetzt kommt das Gleiche jetzt nochmal mit diesem schrecklichen Krieg in der Ukraine dazu. Und das Thespis-Zentrum möchte einmal diesen Menschen einen Ort der Wärme und Geborgenheit durch Kunst bieten, gleichzeitig durch Theaterprojekte ihnen den Dialog mit, sage ich jetzt mal, den Bürgern in Bautzen, in Sachsen wesentlich erleichtern. Und umgekehrt ist ja jetzt so, dass man sehr viel russische oder ukrainische Sprache in den Supermärkten, in den Kaufhäusern hört, aber jetzt nicht unbedingt so die Möglichkeit hat, jemanden sofort anzusprechen und zu sagen, hey, warum bist du hier? Und über Theater ist das natürlich einfacher, miteinander in Kontakt zu geraten, damit keine Ghettobildung stattfindet, damit wir eine lebendige Kommunikation von ganz verschiedenen Kulturen haben. Das sehe ich als die wichtigste Aufgabe des Thespis-Zentrums.
Wie führen Sie denn, Herr Genou, Leute an Bühnen- und Theaterarbeit heran, die vorher vielleicht wenig Berührung oder gar keine Berührung mit dieser darstellenden Kunst hatten?
3 Möglichkeiten. Das erste ist, wir machen tatsächlich Annoncen. Das zweite ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Es kennt immer irgendjemand jemanden. Wenn man sagt, toll wäre es zum Beispiel mit 2 Seniorinnen bekannt zu werden, die Salsa tanzen. Wir haben ja einen großen Bekanntenkreis in Bautzen. Und das dritte ist die schwierigste, vielleicht auch die interessanteste Aufgabe, so eine Art Streetworking. Ich reise ja durch Sachsen seit 4 Jahren und spreche tatsächlich die Menschen in der Bahn, auf der Straße, in Cafés, in Bars an und versuche, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sie zu interessieren für Theater.
Und was interessiert Sie so daran, diese Lebensgeschichten von Menschen, denen Sie zufälliger begegnen, oder auch den Lebensgeschichten Geflüchteter, die in Bautzen oder anderen Städten erstmal anlanden, auf die Bühne zu bringen? Was können wir lernen von ihnen?
Ganz persönlich sind für mich andere Menschen wesentlich spannender als, sag ich jetzt mal, jeder Krimi von Hitchcock, den ich sonst sehr, sehr liebe und schätze. Und persönliche Sachen, persönliches Interesse von mir, mich faszinieren Menschen. Mich faszinieren ihre Geschichten, und im Gegensatz zu, sage ich jetzt mal, herkömmlichen Theater und Kino, wo ich sehr schnell eine Prognose abgeben kann, was kommt, schwierig mich zu überraschen, weil man noch sieht, wie es gemacht wird. Menschen, die nicht im normalen Kulturbetrieb zu Hause sind, auch nicht die Gesetze kennen, sind wesentlich direkter, offener, spontaner. Und eigentlich bei jedem Treffen geschieht eine unglaubliche Überraschung mit diesen Menschen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die dann nicht nur mich fasziniert, sondern auch viele unserer Zuschauer. Und was wir lernen können, natürlich ganz konkret bei auch Themen wie Krieg oder brenzliches Thema, dass sich ganz viele Menschen in Ostdeutschland ja nicht in der BRD seelisch zu Hause fühlen, dass man das nicht über die Medien mitbekommt. Wenn ein Mensch mit seiner eigenen Geschichte dir das selbst erzählt, hat das eine ganz andere Wirksamkeit und öffnet auch ganz andere Dinge in dir.
Herr Genou, Sie wollten Anfang des Jahres ans Meyerhold-Zentrum in Moskau gehen. Wegen des Kriegsausbruchs konnten Sie Ihr Vorhaben nicht verwirklichen. Sie haben so viele Jahre in Russland und zuletzt ja auch im Donbass gearbeitet, Theater mit Schülern, mit Bürgern, mit Soldaten gemacht. Ich denke, Ihre Kontakte zu russischen Kultureinrichtungen, die sind bestimmt haltbar, aber an einen Austausch ist ja auf absehbare Zeit vielleicht auch nicht zu denken. Wie gehen Sie damit um?
Sehr bitter. Vor allen Dingen alles das, was in der Ukraine wir aufgebaut haben. Seit 8 Jahren arbeite ich in den Frontstädten dort. Und die letzten 5 Jahre wird das auch sehr stark vom Auswärtigen Amt unterstützt und immer schon vom Goethe-Institut. Wir haben so viel aufgebaut. Es sind zuletzt 6 Städte gewesen, wo wir gearbeitet haben. Eine Stadt Partner. existiert nicht mehr, wurde von den Russen zerbombt. Wir haben es aber geschafft, um die 50 Familien aus dem Donbass nach Sachsen zu bringen, die auch jetzt ein wichtiger Teil unseres Festzentrums sind, wo für die, also den Schmerz und die zerbombten Häuser werden wir nicht lindern können, aber zumindest haben sie einen Ort, wo sie sich zumindest geborgen fühlen und für sie interessante Sachen machen. Das ist zumindest besser, als wenn es nicht da wäre. Was jetzt Russland angeht, ja, da waren ganz große Hoffnungen, einen Neuanfang zu machen. Jelena Kowalskaja, eine russische auch Kritikerin, wurde ja Direktorin vom Meyerhold-Zentrum. Menschen, denen ich sehr vertraue, der ich über 20 Jahren befreundet bin. Und wir wollten eine Bürgerbühne aufbauen. Sie hat einen ganz fantastischen Theaterkurs gehabt für soziales Theater, mit dem meine Frauenbühnenbildnerin Anastasia und ich zusammengearbeitet haben. Und das ist über Nacht natürlich alles weg gewesen. Wir bleiben aber online miteinander in Kontakt, überlegen gemeinsame Pläne, wie man weiter zusammen künstlerisch schaffend sein kann. Ich bin sehr dagegen, dass man russische Kulturschaffende boykottiert, besonders die Menschen, die nun wirklich auch tagtäglich in Moskau ihr Leben riskieren, weil sie eine andere Position als der Staat haben. Deshalb sollten wir diese Menschen sehr unterstützen.
Sie hatten Hamburg erwähnt, das ist die Stadt, aus der Sie ursprünglich kommen. Sie waren, Herr Genou, Anfang 20, als Sie nach Moskau gingen. Wie ist denn die Nähe zu Osteuropa überhaupt gewachsen bei Ihnen?
Das lag sehr an meinem Großvater, der auch slawische Sprachen unterrichtet hat und sogar eine Biografie von Tschechow übersetzt hat. Und dann bin ich über Schüleraustausch, 91 war ich ja zum ersten Mal in St. Petersburg und habe mich halt in diese Länder verliebt. Also fühle mich da auch wohler als in Westdeutschland, von der Mentalität, dem Humor der Menschen. Also das ist so meine Wahlheimat. Osteuropa.
Der Regisseur Georg Genou hat eigene Formen für ein soziales Erzähltheater entwickelt. Als Leiter des Tespis-Zentrums Bautzen gibt er Bürgern eine Bühne. Ich bedanke mich, dass Sie sich Zeit genommen haben, über Ihre Arbeit zu sprechen und wünsche alles Gute.
Ich Ihnen auch. Schönen Abend für Sie auch.
Der ukrainische Theatermacher Pavlo Arie kommt aus Kiew, nachdem er in den ersten Wochen des Krieges das Theater der Hauptstadt weiter jeden Tag aufgesucht und Fotos vom Haus gepostet hat, musste auch er fliehen mit seinen Eltern. In Deutschland hat Pavlo Arie angefangen, künstlerisch zu arbeiten und ein Netzwerk für Kollegen aufzubauen. Uns schickt er in losen Abständen Botschaften.
Alphabet des Exils von Pavlo Arie.
Buchstabe R wie Reise. Ich reise in die Ukraine. Das macht mich sehr, sehr verzweifelt hier zurzeit und bis zum Herzschmerz, wirklich. Ich reise für kurze Zeit, bis zu 2 Wochen vielleicht. So sieht ein Teil von meinem Projekt in Düsseldorf Theater. Ich sammle Materialien für meine neue Theaterstück, der ich jetzt beginne zu schreiben. Das wird Dokumentar-Theaterstück über die Frauenschicksal während der Krieg. Nicht nur ukrainische Frauen, auch deutsche Frauen. Es wird eine große Arbeit auch hier in Deutschland gemacht. Ich fahre jetzt nach Polen, dann steige ich um und ich fahre bis Kiew. Danach Irpin, Bucha, die Orte, die besetzt waren, viel Gespräche. Ich denke, ich werde viel weinen auch. Aber ich denke, jemand muss diese Arbeit machen. Man muss über diese Themen sprechen, denken und Zusammenfassung machen, damit das Schlechte sich nicht wiederholt, damit Gute belohnt wird und mehr Hoffnung für die anderen Menschen kommt, auf die gute Seite zu kommen. So ist meine Bewegung jetzt. Das bewegt mich. Von einer Seite, ich bin total glücklich, dass ich jetzt in die Ukraine fahre. Ich kann in meine Wohnung rein. Ich kann schauen, was ist in meiner Wohnung in Kiew. Ich kann auch danach in die Wohnung meines Eltern rein. Ich weiß nur, dass die Fenster sind da beschädigt oder kaputt. Ja, das muss ich machen für mich auch und für meine Eltern. So ist meine Zukunft jetzt. Weiter kann ich nicht sehen. Ich fühle mich irgendwie hier in meinem Exil, irgendwie wie im Wartesaal. Das habe ich in einem Roman gelesen, ein deutscher Roman, auch über Exil, Wartesaale. Und jetzt verlasse ich diese Wartesaale und ich weiter ein bisschen. Oder in Zukunft oder Vergangenheit, keine Ahnung. Aber Reise ist etwas, was uns bewegt.
Noch ist das Alphabet des Exils nicht ausbuchstabiert, denn den Wartesaal des Exils verlässt der Theatermacher Pavlo Arie nur vorübergehend. Auf die Zeitung des 3. August hat Klaus Pukatzki schon längst einen Blick geworfen. Hier kommt seine Auslese.
Die Zukunft der Zeitungsverlage liegt im Digitalen, informiert uns der Berliner Tagesspiegel über die neuesten Zahlen aus der Branche, ohne die es unsere Feuilletons gar nicht gäbe. Zusammen wurden mit Print und Online im vergangenen Jahr 7,9 Milliarden Euro umgesetzt. Digital davon erstmals rund 1 Milliarde Euro. Doch noch sind gedruckte Zeitungen das Brot- und Buttergeschäft. Manchmal gibt es auch gute Nachrichten. Vor 500 Jahren veröffentlichte Martin Luther den ersten Teil seiner Übersetzung der Bibel ins Deutsche, steht in der Tageszeitung Taz. Das gilt als ein Meilenstein für die Verstehbarkeit der Heiligen Schrift und erschien selbstverständlich in gedruckter Form. Seit gut 50 Jahren mischen die Evangelikalen in der Politik mit, lesen wir in der Neuen Zürcher Zeitung. Diese zeichneten sich dadurch aus, dass sie die Bibel wörtlich lesen, schreibt Felix E. Müller über jene fundamentalistischen Protestanten in den USA, ohne deren Unterstützung ein Präsident Trump nicht möglich gewesen wäre. Es fällt Europäern schwer zu ermessen, wie stark die USA nach wie vor religiös geprägt sind. Das geht auf die Gründungsgeschichte zurück, als die calvinistischen Pilgerväter, drangsaliert und schikaniert von der englischen Krone, in die neue Welt flüchteten und dort eine stark religiös geprägte Gesellschaft etablierten. Auf deren Spuren folgten Angehörige anderer christlicher Minderheiten oder Sekten, wie Quäker, Amische oder Mennoniten. Dieser Nährboden trägt bis heute die amerikanische Politik. Und anderswo machen orthodoxe Kirchenfürsten Kriegspropaganda. Die vom Moskauer Kirchenoberhaupt Kirill vertretene Lehre der russischen Welt wird in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unter die Lupe genommen. Eine Ideologie, die für den Kriegsherrn Putin alles rechtfertigt, was seine Truppen nun in der Ukraine anrichten. Eine theologische Rechtfertigung des russischen Angriffskrieges, findet Reinhard Flogaus, ist unvereinbar mit der Botschaft des Evangeliums. Aber auch sie hat eine Tradition. Unbestritten ist, dass es sich bei der Vorstellung der russischen Welt, wie sie seit 2001 von Wladimir Putin propagiert und seit 2009 von Patriarch Kirill aufgegriffen und unterstützt wird, um eine Ideologie handelt, die sowohl nationalistisch als auch imperialistisch ist, schreibt der Berliner Kirchenhistoriker. Sowohl der russische Präsident als auch der russische Patriarch sehen in der Aufteilung des Zarenreichs in einzelne Sowjetrepubliken durch Lenin den Anfang einer Entwicklung, die schon damals zu einer Schwächung Russlands führte und die erst recht nach dem Zerfall der Sowjetunion furchtbare Folgen für die Menschen in Russland, Weißrussland und der Ukraine gehabt habe. Dem Zaren gehörte nicht nur das Baltikum und große Teile Polens, einst gehörten ihm auch Alaska und das ostfriesische Jever. Das macht die Welt wunderbar einfach. Ich gehöre zu den absolut Guten, da sind die Bösen. So beschreibt der baden-württembergische Antisemitismusbeauftragte Michael Blume das, was im Hirn von Menschen vorgeht, die sich in dieser komplizierten Welt in alle möglichen Verschwörungstheorien flüchten. Mit ihnen kann ich meine Ängste abspalten und auf eine vermeintliche Gruppe von Verschwörern projizieren, zitiert ihn der Tagesspiegel aus einer Fernsehdokumentation. ZDF Info erklärt am Mittwoch ab 20.15 Uhr Verschwörungswelten. Plötzlich macht alles Sinn, sagt Michael Blume dann noch. Ich habe für alles scheinbare Erklärungen und ich bin selbst der Held oder die Heldin in meiner Verschwörungsgeschichte. Dann lieber kein Held sein,
sagt Klaus Pukatzki, der für uns die Kulturseiten vom Mittwoch gelesen hat. Und das war Sigrid Brinkmann am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.